Ich glaube an Sebastian Kurz, unseren Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer der Kurzarbeit und der Hilfsfonds und an Gernot Blümel, seinen im eigenen Sohn. Empfangen durch den heiligen Schüssel, geboren von Michael Spindelecker im Meidlinger Waldviertel, gelitten unter der Roten Brut, gestürzt von H.C. Strache, auferstanden von den Toten und zu Recht Bundeskanzler von Österreich. Ich glaube an das kleine Walsertal, die Kompetenz von Elli Köstinger, den Babyelefanten und die Unfehlbarkeit der Österreichischen Volkspartei sowie das ewige Leben des Raiffeisen-Lagerhauses. Amen. Guten Abend, meine Damen und Herren, oder guten Tag, oder was auch immer im Internet, weiß man nicht genau, wie das ist, weil es ist ja alles live heutzutage. Wir sind nicht live, weil wir machen das ja nebenbei in unserer Freizeit. Ich bin wieder da, hat der Strache gesagt, sage ich aber auch, Bussi Fussi ist wieder da, und zwar aus dem Ponyhof Holzmühle in der 100% ÖVP regierten Gemeinde Morbert Habach im nördlichsten Waldviertel, andere sagen am Arsch der Welt. Der Vorteil ist, Sie können sich im Internet alles endlos anschauen und auch endlos produzieren. Das heißt, wenn ich jetzt wahnsinnig viel reden sollte und dabei nichts rauskommt, Pech gehabt, so ist das Internet, oder wie die österreichische Regierung sagen wird, schnell und unbürokratisch helfen. Im Unterschied zum Strache werde ich Ihnen nichts kosten. Das ist eine gute Nachricht. Puls 24, wo wir eigentlich unter Vertrag sind, hat gesagt, naja, schwierig, Kurzarbeit, Budget Freeze, wie das auf Neudeutsch heißt, ganz schwierig. Dann hat mein Team angeboten, es gratis zu produzieren. Dann hat Puls 24 gesagt, geht auch nicht, weil es braucht halt einen Redakteur wegen der redaktionellen Verantwortung. Geht auch nicht. Jetzt geht es im Herbst weiter. Aber wir haben gesagt, es ist jetzt wichtig, dass es Bussi Fussi gibt. Warum? Weil es im Fernsehen etwas braucht, das sich auch kritisch auseinandersetzt, vor allem mit der Bundesregierung. Puls 24 kann sich in der Zwischenzeit überlegen, was sie lieber tun, über Sebastian Kurz zu berichten oder Sebastian Kurz zu interviewen. Ist beides sehr fesch, man kommt immer zu einem netten Content. Und wir machen in der Zwischenzeit das in unserer Freizeit, was der Milliardenkonzern nicht schafft, nämlich eine Sendung zu produzieren. Mich freut es wahnsinnig, dass Sie dabei sind. Viele werden es eh nicht sein, aber jeder Einzelne zählt mehr als diese ganzen Jubelklatscher, die diese Regierung hinter sich versammelt hat. Wir haben jetzt keine Martin-Ho-Ruck-Aktion gemacht und die Sendung einfach so jetzt wieder gestartet, sondern haben uns das ganz gut überlegt, ob oder überhaupt wer aufkommt ins Waldviertel. Sie sehen, die Kulisse ist ein Traum hier auf dem Ponyhof. Auf dem Ponyhof gibt es auch alles. Es gibt Ochsen, es gibt Esel, es gibt Pferd. Also die ganze Regierung quasi ist da. Und wir können da sagen, was wir wollen. Es ist ein freies Land. Das sind wir ja so nicht mehr gewohnt, die Freiheit, wir alle. Ne? Sehr viel passiert. Und die einzige Frage, die sich stellt, muss das alles so sein eigentlich? Weil diese Corona-Krise hat uns schon eins gesagt, nämlich, dass man jeden Tag Pressekonferenzen halten kann, ohne irgendwas zu sagen. Und ich frage mich die ganze Zeit, was machen die ganzen Minister eigentlich, wenn sie den ganzen Tag nur Interviews geben? Sollten die nicht eigentlich was arbeiten? Sollten die nicht schauen zum Beispiel, dass wir in allen österreichischen Bundesländern Schutzausrüstung für unsere Ärztinnen und Ärzte haben? Wir sind jetzt schon nach der ersten Welle und es gibt noch immer keine einheitliche Telefonnummer, dass ein praktischer Arzt, wenn Sie bei dem im Wartezimmer sitzen und Symptome zeigen von Covid-19, wo der Arzt anrufen kann. In manchen Bundesländern muss der auch bei 1450 anrufen und hängt dann 2 Stunden in der Warteschleife. In Niederösterreich haben weitestgehend die praktischen Ärzte nicht einmal Handschuhe, Masken, Schutzausrüstung, nichts. In Wien wird es zur Verfügung gestellt, in anderen Bundesländern auch. Der Föderalismus zeigt in der Krise überhaupt, wie absurd er ist, weil ich glaube nicht, dass ein Virus Grenzen kennt. Aber schauen wir ein bisschen zurück. Wir haben jetzt erst, waren wir alle ganz aufgeregt, weil wir nicht einmal gewusst haben, heißt jetzt das Virus oder heißt es der Virus, gefährlich ist er. Das haben wir gewusst. Zuerst haben wir geglaubt, wir werden alle sterben, das hat der Herr Bundeskanzler geglaubt und der Herr Vizekanzler, als sie von bis zu 100.000 Toten Ende März gesprochen haben. Auf der Basis eines Papiers, das Mathematiker verfasst haben und keine Ärzte. Das ist so ungefähr so sinnvoll, wie wenn Sie zu Ihrer Kosmetikerin gehen wegen einem Autoservice. Das wird eher nicht funktionieren. Damit es nämlich zu 100.000 Toten in Österreich hätte kommen können, hätte sich jede Österreicherin, jeder Österreicher und Achtung, alle Menschen, die hier leben, infizieren müssen und noch dazu eine Sterblichkeit, die über jener liegt, die wir jetzt haben. Apropos alle, die hier leben, das hat mir auch gut gefallen in dieser Krise, muss ich sagen. Du bist darauf angewiesen, dass das ganze Land mitmacht, das ganze Land daheim bleibt und alle sich an Abstand und Hände waschen und Mund-Nasen-Schutz halten. Und die Regierung hat immer noch gesagt, liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher. Es leben mehr als 1 Million Menschen, die keine Österreicher sind in unserem Land und da wäre es auch wichtig, dass die mitmachen. Die kriegen bis heute keine Informationen, wenn sie nicht ausreichend Deutsch sprechen in ihrer jeweiligen Landessprache, aber wir sind von denen abhängig, damit wir uns den Scheiß nicht holen, weil wenn diese auch daran halten, woran wir uns halten, dann ist uns allen geholfen. Schau auf dich, schau auf mich, heißt es ja. Wir sind alle daheim geblieben, wir haben so viel abgesagt, können Sie sich erinnern, Berichte über Väter, die vor den Kliniken, vor den Krankenhäusern stehen, weil die Frau entbunden hat und die hat man 10 Tage lang draußen stehen lassen teilweise und hat ihr eigenes Kind nicht gesehen. Oder Todesfälle. Wir haben einen in der Familie meines Mannes, kein Begräbnis, keine Möglichkeit, sich im Krankenhaus zu verabschieden. Und dann sieht man die Bilder aus dem kleinen Walsertal, wo unser Bundeskanzler ohne Maske, ohne Abstand zu halten, auf seiner Corona-Tour Stopp macht im kleinen Walsertal, dort gefeiert wird von Menschen, die, so wie sie auch schon relativ wahrscheinlich alle miteinander verwandt sind und daher relativ sicher in dieser Enklave. Aber das war kein Problem, weil da waren nicht die Journalisten schuld. Und da hat man dann gesehen, im kleinen Walsertal, die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Häuser zu beflaggen, so als kam der Kaiser zu Besuch. Und dann war der Kaiser überrascht, also der kurze Kaiser, dass es dort so viel Leid gegeben hat. Und die Journalisten, die keinen Abstand gehalten haben, so wie auf dem Foto da, da sehen wir jetzt den Journalisten Markus Wallner von den Vorarlberger Nachrichten, der im Nebenjob Vorarlberger Landeshauptmann ist, und den Magnus Brunner von den Vorarlberger Bezirksblättern, der im Nebenjob Staatssekretär ist. Komische Journalisten, dass die keinen Abstand halten. Noch komischer, dass der Bundeskanzler versucht hat, das irgendwie zu verteidigen, während die Leute daheim sitzen, sie nicht ausgetrauen, teilweise Krebsdiagnosen nicht gestellt werden, Kinder ihre Bildung nicht bekommen und die Kinder als Dank jetzt beim Aufsperren allein auf Langbänken in Turnsälen sitzen, wo sie sich 4 Stunden nicht wegbewegen dürfen. Während 150.000 Ein-Personen-Unternehmer gerade in dem Moment, wo ich zu ihnen spreche, um ihr Überleben kämpfen, fahren wir auf Lustig ins kleine Walsertal und tun so, als gäbe es kein Problem, bauen einen Scheißdreck auf gut Deutsch, und wenn man den Förder dann eingestehen könnte, in einem ZIP2-Interview zum Beispiel, gibt man anderen die Schuld. Und warum kommt diese Hilfe eigentlich nicht an, diese Hilfspakete? Mein Hilfspaket ist ein bisschen ein komischer Begriff, weil es ist keine Form der Hilfe, wenn ich jemanden zuerst ins Knie schieße und ihm dann ein Verbandszeug schenken oder gar verkaufen will. Weil rechnen Sie einmal mit, dieser Härtefallfonds, da geht es um maximal 2.000 Euro pro Person pro Monat. Ungefähr 100.000 Leute haben den beantragt, das sind im Monat 200 Millionen. Es wären in 3 Monaten 600 Millionen. Und 40 Milliarden sind die Hilfspakete, wo geht das Geld hin? Und warum ist die Situation überhaupt entstanden? Sie wissen, es gab dieses Epidemiegesetz, das gibt es seit 70 Jahren, hat es gegeben, weil das hat die Regierung einfach geändert. Warum hat es das geändert? In dem Gesetz ist drin gestanden, dass jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, der von einer behördlichen Schließung betroffen ist, seinen Umsatz ersetzt bekommt vom Staat. Weil wenn der Staat sagt, ich sperre dich zu, bist du nicht du schuld. Sondern wir sagen, wir wollen als Gemeinschaft gesund bleiben, darum bleiben wir alle daheim, dann müssen wir das der Wirtschaft auch ersetzen. Das hat man jetzt geändert, weil man gesagt hat, die Grünen noch im Ohr, wir wollen nicht, dass das Geld an die großen Konzerne geht. Gott sei Dank wurde diese Entscheidung getroffen, damit man jetzt Kleinunternehmen wie die Deutsche Auer mit über 700 Millionen retten kann und große Unternehmen wie die Wirten, die Kosmetikerin, der Tischler ums Eck endlich EIG. Ich meine, ist ja lustig, oder? Haben Sie sich das schon mal überlegt? Wir schaffen es, dass ein gesamtes Land hinuntergefahren wird. Es bleiben alle zu Hause. Du darfst deine eigenen Eltern nicht umarmen. Du darfst nichts machen. Das kriegen wir hin. Das macht die Regierung. Und dann schaffen wir es nicht, dass Amazon gleich viel Steuern zahlt wie unsere normalen Unternehmen. Das soll dann nicht gehen. Es soll nicht gehen, dass es eine Finanztransaktionssteuer gibt. Es soll nicht gehen, dass wir endlich die Dinge beheben, die bei uns falsch laufen. Der Lockdown war im ersten Moment richtig, weil im Nachhinein ist man immer gescheiter, jetzt haben wir alle Angst gehabt, also bleiben wir alle daheim. Aber man hätte da andere Sachen auch machen müssen. Ne? Die Schutzausrüstung kaufen, sich überlegen, wie man die Wirtschaft am Leben hält, das ist alles nicht gemacht worden. Und wir leben jetzt in einer Situation, wo es wieder aufgeht und wir sehen, es funktioniert eigentlich nichts und der Schaden ist gewaltig und in Wahrheit stehen wir erst am Anfang dieser Krise. Apropos Krise, gibt es in der Regierung auch schon ein bisschen, die Frau Lunacek ist zurückgetreten. Verstehe ich, finde ich richtig, muss ich wirklich sagen, die Neue heißt jetzt Meier, ne? Haben wir auch schon gehört. Ich frage mich nur eins, wenn die Frau Lunacek gehen muss, weil es von ihrer Materie keine Ahnung hat und das Falsche gemacht hat oder nichts gemacht hat, warum dürfen dann die Frau Tanner, die Frau Edtstadler, die Frau Köstinger, der Herr Nehammer, der Herr Blümel, warum dürfen die alle bleiben, die Frau Aschbacher? Ich meine, das sind ja keine Leute, die es da jetzt beim Assinger als Telefonjoker nehmen, die jetzt außer bei der 500-Euro-Frage und wenn du einen Publikumsjoker und den 50-50-Joker freihältst und nicht einmal dann wirst du sicher, ob du denen auch Wort glauben kannst. Aber das ist halt das Problem in Österreich mit der österreichischen Kulturpolitik. Die funktioniert so, der Kurz interessiert sich nicht für Kunst und Kultur, der interessiert sich für Martin Ho seine Partys, für seine Spender wie den Herrn Bierer, die dann die Kurzarbeit zahlt kriegen, obwohl sie einen Gewinn machen, oder den Herrn Benke oder wem auch immer. Aber für Kunst und Kultur interessiert er sich nicht. Also sagt er dem Finanzminister, Kunst und Kultur brauchen wir jetzt kein Geld ausgeben. Und dafür muss dann die Frau Lunacek zurücktreten. Also, aber wenn das normale Politik sein soll, bitte. Das erinnert mich im Übrigen an die Geschichte in dem Verteilzentrum in Hagenbrunn von der Österreichischen Post. Sie wissen, da hat es ja Dutzende Fälle gegeben. Da schuften jetzt die unterbezahlten Grundwehrdiener, weil es Leiharbeiter erwischt hat bei der Österreichischen Post. Die Österreichische Post gehört mehrheitlich dem Staat. Diese Beteiligung wird von wem verwaltet? Was glauben Sie? Nur vom Gernot Blümel und der Wirtschaftsministerin Schramböck. Die haben dort das Sagen. Hagenbrunn liegt in Niederösterreich, wo die türkise Landeshauptfrau Mikl-Leitner herrscht. Und wenn dort was passiert, ist völlig klar, wer schuld ist. Keiner von den drei. Es muss das rote Wien sein. Und das ist die Logik in der Politik und die ist klasse. Mir taugt die total. Mir taugt die mehr als alles andere. Wer mir auch taugt, ist übrigens der Untote der Republik. Ich meine, der Strache, da greifst du echt nur mehr. Der ist wieder da. Ich meine, du musst einmal so wenig Genier und Anstand haben, dass du dich, anstatt dich bis ans Lebensende in den letzten Winkel der Villa in Klosterneuburg zurückzuziehen, dich wieder hinsetzt und sagst, ich habe eigentlich keinen Fehler gemacht, das ist ja manipulativ zusammengeschnitten, die Zehennägel waren nicht so schön. Ich meine, das geht sich alles nicht aus. Er ist wieder da, jetzt hat er vom Herrn Baron hat er so ein Lenkradl geschenkt gekriegt und immer gedacht, es erinnert mich an wen. Ich habe jetzt nicht gleich gewusst an wen, aber politisches Wrack und Autolenkrad, ist mir eingefallen, Jörg Haider, sein großes Vorbild. Das Lustige beim Strache ist ja, dass er jetzt sagt, er ist eine Bürgerbewegung. Er allein ist eine Bürgerbewegung, wobei ganz ehrlich, der war in seinem Leben schon alles. Der war in seinem Leben Nazi, er war geschieden, er war wieder verheiratet, er war blunzenfett. Jetzt ist er halt eine Bürgerbewegung. Okay, lass mal eine Bürgerbewegung sein. Und da gibt es noch unseren Freund, den Herrn Nehammer. Sie haben ihn wahrscheinlich gesehen diese Woche in der ZIP 2, wo er zwei bemerkenswerte Sachen gesagt hat. Hören wir mal kurz rein.
Die Menschen haben sich tatsächlich gefreut nach Wochen der Quarantäne, dass der Bundeskanzler seit den 70er Jahren zum ersten Mal wieder zu Besuch kommt und zeigt, ihr gehört zu uns, ihr gehört zu Österreich.
Das müssen Sie mir jetzt erklären. Also wenn der Nehammer sagt, seit den 70er Jahren war der Kurz das erste Mal im kleinen Walsertal, da habe ich einen Verreiber im Hirn, weil das wird sich mathematisch schwer ausgehen, aber vielleicht ist das eine Erklärung. Vielleicht ist das der Gottesbeweis. Der Beweis, dass der Messias existiert. Und dann hat er noch was anderes Spannendes gesagt, finde ich, nämlich zum Bild vom Herrn Kurz mit den Journalisten Brunner und Wallner.
Wenn ich sage, wenn ich mich an die Maßnahmen halte, dann kann ich ein Lebensretter sein. Wenn ich aber die Maßnahmen vernachlässige, wenn ich die Handhygiene nicht einhalte, wenn ich den Sicherheitsabstand nicht einhalte, ja, dann kann ich dazu beitragen, dass ich Leben gefährde.
Gut, das war es mit dem Herrn Nehammer, halten wir uns damit nicht lang auf. Liebe Idee, wir haben das Tier der Woche. Draußen wartet schon die Birgit Dagsböck, die Chefin des Ponyhofs. Und das Viecherl schauen wir uns jetzt an. Hallo Birgit.
Servus Rudi.
Was haben wir da?
Also unser erstes Tier der Woche, den Auftakt sozusagen, macht der Filou.
Ja.
Das ist ein französischer Poitou-Esel. Okay. Einer der wenigen Exemplare, die in Österreich leben. In Schönbrunn gibt es noch einen im Tiergarten. Sonst ist mir keiner bekannt.
Der hat ein langes Fell, hä?
Genau, das ist ein Rassemerkmal oder das charakteristische Rassemerkmal. Beim Poitou-Esel handelt es sich um eine sehr alte Rasse. Die gibt es schon seit, ja, fast, also seit vielen hundert Jahren. Stammt aus dem Südwesten Frankreichs. Ist eigentlich als ursprünglicher Verwendungszweck oder der Hauptverwendungszweck der Rasse war die Maultierproduktion. Also das waren, die haben die Vatertiere für die Maultiere.
Was machst du mit denen am Hof?
Bei uns spielen die vierbeinigen Esel eine große Rolle.
Aha.
Wir haben ja den wunderschönen Nebelstein da gleich in der Nähe.
Na,
sehr
was. Bei
uns finden regelmäßig Eselwanderungen statt.
Der geht am Berg?
Genau, der geht genau bis zur Nebelsteinhütte hinauf. Er hat heute auch zur Gesellschaft seine beiden kleinen Freundinnen.
Ja, was ist mit denen? Die haben wir jetzt zum Größenverkehr quasi.
Ja, die spielen noch eine wichtige Rolle bei der Beantwortung deiner Frage. Die Kinder, die wandern, die dürfen die beiden Miniaturesel führen. Und wenn sie dann müde sind, und das ist früher oder später immer der Fall, dann sitzen sie um, dann dürfen sie auf den großen Esel, wir haben noch einen zweiten Riesenesel, einen Katalanen, dann dürfen sie am Filou, unter anderem am Filou, dann bis hinauf zur Hütte, bis zum Gipfel reiten. Und die kleinen Esel tragen den Rucksack, Proviant, Regenjacke, was auch immer.
Aber das heißt, wenn jetzt Kinder zu dir am Ponyhof kommen, auf dem dürfen sie reiten?
Ja, selbstverständlich. Wir bieten auch Eselreiten an. Also sie werden vielfältig genutzt zum Wandern, zum Reiten, aber auch zur Zucht. Also bei
wie
den
kommt
beiden
man
Stunden
da auf, ich denke immer die ganze Zeit. Ne? Das wird ja
also die Kinder müssen wir darauf heben.
Hat er einen Sprachfall? Weil wir haben gerade vom Nähe gehört, der redet ein bisschen komisch, oder redet der Esel ein bisschen komisch, weil er Franzose ist oder was ist mit dem? Ja, wir freuen uns und wir sind so dankbar, dass wir da sein dürfen. Weil Esel gibt es in Wien zwar mehr als da viel, gell? Aber du bist der schönste Esel, gell? Du
ja,
bist
man
brav.
Man muss natürlich unsere Tiere auch alle speziell ausgebildet und geschult sind für Gäste, für Kinder.
Was also schreit da jetzt? Eine Ziege schreit da
ja,
jetzt.
Ja, genau. Die ist da gerade ausgebüxt und jetzt ist sie ihre Mama.
Aha.
Das ließe sich auch leicht lösen. Sie bräuchte einfach nur auf dem Weg, auf dem sie rausgekommen ist, wieder rein. Aber
eine so eine mediengeile Sau, die Ziege quasi.
Ich will auch.
Ja, ja. Schön. Birgit, du hast ja da immer was Lustiges, nämlich die haben wir ja deswegen hergestellt, Sugar und Candy, damit man den Größenvergleich ein bisschen sieht. Und du bist auf das spezialisiert, auf den Bauernhof
genau.
Der Minis. Was ist das?
Genau, das ist eigentlich das Markenzeichen von meinem Ponyhof, dass wir von den 7 landwirtschaftlichen Nutztieren die jeweils weltkleinste Rasse hier beherbergen und auch züchten. Das heißt beispielsweise Minnesota Minipig oder eben die amerikanischen Miniaturesel, aber auch der Homi Zwergrind, Olsauer Zwergschaf.
Nicht alles verraten.
Da rein vorgestellt,
genau. Nicht verraten.
Und damit man für Menschen, die jetzt wenig vertraut sind mit landwirtschaftlichen Tieren, auch das verdeutlichen kann, wie klein die sind, haben wir uns auch immer einzelne große Exemplare. Also wir haben auch große Rinder hier oder große Ziegen oder eben auch den großen Esel, um den Vergleich
Was mich ein bisschen stört, ist, ich hätte mir gewünscht, wenn Sie jetzt schauen, meine Damen und Herren, wir hätten keinen Baby-Elefanten braucht für den Regierungsspot. Einfach, wir hätten einfach sagen müssen, den Filou seine Ohren, weil das ist ungefähr ein Meter. Also wenn Sie daheim sitzen, den Abstand muss man halten. Apropos Esel, man sagt, die sind stur, das stimmt gar nicht. Der Andreas Gabalier hat ja mal Standard und Falter als Ochs und Esel bezeichnet. Ja, den Oberesel vom Falter haben wir jetzt da. Der freut sich auch schon, der Florian King, den du ja auch kennst. Birgit, ich danke dir so herzlich. Filou, du kriegst dein Bussi-Fussi. Und wir huchen uns jetzt den Klenkern. Sugar, Candy, stay safe, Abstand halten, bis nächste Woche.
So, Chef, Florian, ich gebe mir für den Hugo.
Brauche ich für den Hugo eine Maske?
Na, für den Hugo brauchst du keine Maske, aber eigentlich bräuchte man Maske, die schon noch schnell zum Meter ist. Nein, kein Walsertal ist es nicht. Das heißt, wir können die Masken
übernehmen.
Ich freue mich wahnsinnig, meine Damen und Herren, dass die zwei Herren da sind. Den Herrn links von Ihnen, rechts von mir, kennen Sie. Das ist der Dr. Florian Klenk, Chefredakteur vom Falter und Hugo-Fan der ersten Stunde, oder?
Ja. Ich retweete eigentlich nur mehr Hugo-Videos.
Ja. Und seitdem hast du keine Probleme mehr oder so?
Nein, Ibiza-Video hat mich berühmt gemacht, Hugo-Video macht mich liebenswert.
Ja, weil das ist immer deswegen gekommen, weil Unsympathler wie wir brauchen wir Fähig.
Man nennt es Petfluencing.
Petfluencing?
Ja, also durch das Tier, das machen auch Politiker hin und wieder. Die haben dann so, also Randy Wagnerisch, ne? Also ich bin jetzt so eine Art
Aber der hilft nicht mehr wahrscheinlich. Roland Mayer, der Stammwirt.
Genau.
Ich bin der Wirt seines Vertrauens.
Ich habe euch beide eingeladen, weil der Roland ein super Video gemacht hat über seine Realität als Wirt. Schlecht geht es da nicht. Also im Vorteil steht. Glaube ich, danke fürs Aufkommen.
Sixpack im Spätmantel. In der Co.
Darfst du wieder kochen? Sixpack ja. Darf man kochen? Der super Video gemacht hat, so wie viele andere Unternehmer tolle Videos gemacht haben im Internet und gesagt haben, das geht sich alles nicht aus. Und der Florian, die hat mich eigentlich total kritisiert, weil ihr im Falter wart eigentlich die Ersten, die gesagt haben, ich weiß nicht, mach nie Fernsehen mit dem Hund.
Du bist dann wieder haben?
Ja, ich nehme ihn wieder. Hugo kommt her.
Der Hugo ist sowas Edith Klinger. Du bist die
ja,
Edith,
sowas, ich bin die Edith Klinger
der Edith Klinger der Sozialdemokratie, ne? Bist ja, du eigentlich die, so.
Ja, wobei die Edith Klinger ist ungefähr so zukunftsfähig wie die Sozialdemokratie, ne? Die ist schon tot. So, Hugo, du darfst jetzt runter. Florian, du warst einer der Ersten eigentlich, der gesagt hat, ich weiß nicht, man sollte sich das genauer anschauen und wo sind die Daten, wo sind die Zahlen, wo sind die Fakten und so weiter. Da hat man am Anfang dann gesagt, die hat es alles rausgehauen, mittlerweile, genau. Du hattest recht.
Naja, ich behaupte nicht, dass ich recht habe, ich habe nur gesagt, also meine ersten zwei Fragen waren, gibt es irgendwen Vernünftigen, der diese Maßnahmen für unvernünftig hält? Also nicht irgendwen, sondern wen Vernünftigen. Und zweitens, gibt es irgendeinen Juristen, der diese Verordnung für Unsinn hält? Ne? Und das hat aber vor zwei Monaten schon gereicht, dass du einen Shitstorm bekommen hast. Das war wie Vaterlandsverrat.
Ne? Ja, das haben alle gesagt, der
Fall. Ein Wahnsinn und jetzt kippt er völlig und der klingt ein bisschen arisch. Ich möchte eigentlich die Corona-Maßnahmen gar nicht bewerten, weil ich bin ja kein Virologe, aber was man schon bewerten kann, ist die Frage der Krisen, des Krisenmanagements. Da kennen wir uns schon ein bisschen aus, ob das Geld dort ankommt, wo es hin muss. Und wenn ich jetzt so ein bisschen polemisch sein darf, halten wir mal fest. Du darfst Segel fliegen, du darfst Golf spielen, du kannst auf dein Schloss ein Privatkonzert abhalten, du durftest bis vor kurzem. Du darfst deine ausländische, wenn du ein ausländischer Jagdpächter bist, durftest du einreisen ohne Gesundheitscheck. Die Wirtschaftskammer hat auf einmal Sonderzüge und Flüge von Erntehöfern und Pflegern. Also wer sozusagen billige Arbeitskräfte gebraucht hat, hat die auch bekommen. Aber der Roland Mayer, das Wirtshaus aus Reckewinkel, der musste ein Wutvideo machen, damit der Bundeskanzler die Ohren gespitzt hat.
Der hat die ja angeholfen,
so klar. Ja.
Was hat er gesagt?
Ich habe am Handy geschaut und habe eine Handynummer gesehen. Und ich habe geglaubt, es ist eine Tischreservierung für letzten Freitag. Und wirklich, und ich rufe an, und ja, Gasthaus Mayer, Roland spricht. Ja, Sebastian Kurz. Sag ich, welcher Sebastian Kurz? Der Sebastian Kurz? Ja, der. Der Bundeskanzler? Ja, der Bundeskanzler. Ja, und dann haben wir gut 15 Minuten, habe ich die Freude gehabt, mit ihm zu sprechen. Er ist gerade auf der Autobahn gefahren. Und das war an dem Tag, wo er wahrscheinlich ins Kleinwalsertal gefahren ist.
Okay.
Ob er ihm das so verwirrt hat, das Telefonat, ich weiß nicht. Aber zum Beginn von der ganzen Sache, die Geschichte hat ja angefangen, Lockdown, sowas um den 8. März, haben wir selber in mein Gasthaus eine Geburtstagsfeier gehabt, mit einem Positivfall. Da waren dann mehrere angesteckt, unter anderem ein Teil von meiner Familie auch dabei.
Deine Mutter hat es gehabt?
Meine Mutter war positiv, die hat dem Geburtstagskind natürlich gratuliert. Das hat niemand gewusst. Das ist momentan sehr schnell gegangen. Dann am Mittwoch drauf haben wir schon ein Meeting gehabt mit dem Personal. Sperren wir zu. Was machen wir? Ja, und dann kam schon der Anruf, wir hatten Kontakt mit einer positiv infizierten Person. Ja, sofort einmal freiwillig, sofort Quarantäne, die 1450-Nummer, was da alles gibt. Das hat alles super funktioniert. Und wie ich es im Video auch schon gesagt habe, natürlich dann am Samstag mit leichten emotionalen Tränen in den Augen. Es war so, wo es dann geheißen hat, okay, es wird allen geholfen. Das war so kurzzeitig.
Koste es, was es wolle.
Genau. Niemand bleibt zurück.
Niemand bleibt zurück. Ja.
Und das ist natürlich, geht es emotional dann mit dir, weil es steht da ein Lebenswerk. Wir sitzen da in einem Wirtshaus.
Es gibt 300 Jahre.
300 Jahre im Familienbesitz, im Gröberen. Ja. Und seit 11 Jahren habe ich es von der Mutter übernommen.
Ist er ein Einzelfall? Oder?
Ja, also das, ich würde mal ein bisschen anekdotische Evidenz nennt man das, glaube ich, in der Soziologie. Also man schaut einmal in seiner Nachbarschaft und dann kommt man drauf, die Kleinunternehmerin nebenan, der Caterer nebenan, der Arbeiter aus der Fabrik aus Neulenkbach und der ich weiß nicht, der Museumsmitarbeiter und der Elektriker und jeder erzählt dir, dass sozusagen gerade sein Leben einbricht. Und mir hat ein bisschen gefehlt, sozusagen auch im Journalismus, die Vehemenz, mit der über das berichtet wird. Jetzt bin ich hierher gefahren, da ins hinterste Eck Österreichs, wo wir sind. Das ist praktisch das kleine, es ist hier sozusagen das kleine Walsertal von Niederösterreich. Nicht? Ich glaube, hier hat nur die ÖVP an. Es gibt nur ÖVPler.
Es ist eine reine ÖVP-Gemeinde.
Das heißt, hier wählt man nicht, sondern hier gibt man die Stimme ab.
Man hat schon abgeben, bevor die Wahl stattfindet.
Genau. Und also bei der Fahrt hierher habe ich gemerkt, dass in den 2 Uhr Nachrichten ist also lang berichtet worden über die neue Kulturministerin und so. Und dann war eine ganz kurze Meldung, wirklich nur wie das Wetter. In Wien ist der Tourismus um 98% eingebrochen. Es gab 30.000 Übernachtungen und davon 15.000 Österreicher. Also 15.000 Menschen haben in Wien nur im April übernachtet. Ja, also ich glaube, so viel hat es früher in Reckerwinkel und Eichgraben gegeben.
Ich glaube, das hat allein in einer Stunde das Ohr weg.
Pro Tag.
Pro Tag, ja,
genau. Nehmen wir fleißig. Also mir fehlt ein bisschen die Relation. Ja? Also wir haben, noch einmal, ich glaube, meine Meinung über das Corona-Management ist irrelevant. Ich bin kein Mediziner und ich bin kein Virologe. Aber was mir auffällt, ist, dass wir sehr viel über Lockdown reden und sehr wenig darüber reden, wie wahnsinnig viel Geld jetzt mobilisiert wird und wie wenig von diesem Geld bei den Leuten ankommt, die es eigentlich brauchen und die sie jetzt gerade furchtbar
hinhauen. Das heißt, wir sind uns einig, der Lockdown selber war in der Situation wahrscheinlich eh richtig, weil ein Politiker tät wahrscheinlich immer mehr machen, als notwendig ist, damit er nicht den Vorwurf kriegt, der hätte es wenig.
Also wir kennen die Konsequenzen in Großbritannien und wir wissen, was in Amerika ist und höchstwahrscheinlich ist das richtig. Und es wird jede Regierung sagen, der Lockdown hat dazu geführt, dass der Virus nach unten gekommen ist. Und wenn du im Internet das Wort Schweden gesagt hast, bist du sofort rasiert worden, hingerichtet worden. Aber ich glaube, es ist unvermeidlich gewesen. Aber das, was jetzt passiert, ist eine Mangelverwaltung. Man wusste sehr früh schon vom AMS, der AMS-Chef Buchinger, der ja jetzt das Kommando führt, weil der Karl-Heinz Kopf erkrankt ist, hat das ganz deutlich gesagt. Entschuldigung, Johannes Kopf, nicht Karl-Heinz Kopf. Der hat es ja gesagt, dass sie normalerweise einen Mini-Mini-Bruchteil dieser Kurzarbeit haben. Allein die Verwaltung dessen, dass die kein Geld bekommen, hat damit zu tun, dass sie einfach überfrachtet sind. So, und darüber wird eigentlich ein bisschen zu wenig geredet. Was aber wichtig war und was wirklich sehr schnell funktioniert hat, und da bin ich auch sehr stolz drauf, ist, dass die Inseraten-Battle-Mafia, Dichand und Fellner, doch ihr Geld sehr schnell bekommen haben.
Ja, und vor allem Zeitungen, Mölzers zur Zeit hat, glaube ich, mehr gekriegt als das News.
Ja,
und da ist der Trend oder so.
Ja, und die Kirchenzeitungen haben mehr gekriegt als der Falter und alle Parteiblätter der ÖVP haben wesentlich mehr gekriegt
als Profil und Falter. Ja, weil du kein Gläubiger bist, vielleicht.
Ja, das ist wahrscheinlich der Grund. Und da bin ich den Grünen richtig böse. Ja. Ich meine, der Falter ist jetzt keine gar grünenfeindliche Zeitung gewesen, aber dass die Grünen das, aber dass die Grünen mitstimmen, dass man dem Herrn Fellner, du kennst ihn ja, glaube ich, besser. Ne?
Teil seines Geldes ist bei mir.
Ja, und dem Herrn Dichand Millionen in die Hand drückt, und zwar pro Zeitung 3 Euro oder 4 Euro, das ist wirklich eine Chuzpe. Ja? Das ist ungefähr so, wie wenn die Grünen jetzt sagen würden, wir müssen ein bisschen mehr Glyphosat fördern und den Biobauern irgendwie die Ziegen schlachten, ja? Weil es gibt so viel Bio-Ziegen.
Oder
und,
die Künstler im Regen stehen.
Oder die Künstler, siehst du, tun die das?
Sagt man,
gell?
Ich meine, ich kenne keinen Tontechniker, der noch Geld kriegt. Du hast ja die Kurzarbeit beantragt und hast das Geld noch nicht.
Ne? Ich habe 6 Wochen einmal gewartet, bis wir die Bestätigung bekommen haben. Wir haben 4 Formulare wegschmeißen können. Es hat de facto keiner gewusst, wohin geht die Reise. Kurzarbeit natürlich habe ich gemacht, hat man uns ja gesagt, macht es. Dann irgendwann einmal bin ich draufgekommen, jetzt brauche ich, es gäbe eine Möglichkeit, entweder habe ich Rücklagen oder Omas Schmuckkästchen, wo ich eingreifen kann und sage, jetzt finanziere ich mir die Kurzarbeit vor und dann gebe ich es wieder zurück, wenn ich die Förderungen kriege. Nur durch diesen ganzen Bürokratie-Dschungel rennt irgendwann aber die Zeit weg. Ich habe vor 2 Wochen erst meinen Mitarbeitern den Märzlohn zahlen können. Das heißt, ich habe mit meinen Mitarbeitern mal ausmachen müssen, ich kann euch kein Geld nicht geben.
Weil es nicht
da war. Eins muss ich sagen, meine Hausbank selber hat mir sehr geholfen.
Wer war das?
Das ist die Raiffeisenbank Pressbaum, Reiker Pressbaum. Natürlich lassen sie die über den Rahmen drüber und geben da und schießen dann. Nur wer gibt dir die Garantie, dass du den Kredit überhaupt bekommst? Und das hat ist gegangen an der ÖHT, an der Tourismusbank. Das war über einen Monat, weit über einen Monat Wartezeit.
Aber warum haben die Banken da so herumgeschissen? Wir haben die 2008, denen mit unserem Geld, nicht für wenig Geld, den Arsch gerettet. Und jetzt versuchen sie ihr Geschäft zu machen, indem sie, wenn sie dir einen Kredit geben, deine Bonität runterstufen für bestehende Kredite und deine Zinszahlungen steigen für bestehende
Kredite. Die Banken würden jetzt wahrscheinlich sagen, damit wir nicht wieder den Banken den Arsch retten. Ja. Weil sie haben ja schon einmal leichtfertige Kredite vergeben und sind dann umgefallen. Also die ganze Bankenkrise ist ja dadurch entstanden, dass sie Leuten Kredite gegeben haben, die Kredite nicht zurückzahlen konnten. Und vielleicht haben sie ein bisschen Angst, dass jetzt Leute Kredite kriegen, die das nicht mehr zurückzahlen. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Zusagen für die Kurzarbeit bei manchen Firmen überhaupt nicht ankommen, weil die Anträge nicht einmal einlangen, weil es so wahnsinnig viel ist. Wir reden von 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit. 1,2 Millionen und 600.000 Arbeitslosen. Jetzt wird es ein bisschen weniger, glaube ich. Ein bisschen ist es runtergegangen. Also das ist ein Jahrhundertereignis. Das ist wie, wenn du sagst, ich
habe... Glaubst du, dass das den meisten klar ist?
Nein, es ist den meisten überhaupt nicht klar. Es gibt eine wunderschöne Grafik in der New York Times, das findet man, wenn man auf Twitter sucht, da gibt es eine Grafik, da sieht man die Arbeitslosenzahlen, die verlorenen in Jobs in Amerika. Und das geht von 45 an bis heute. Und du siehst immer ich zeichne das jetzt genau so, wie es auf der Seite der New York Times ist, das ist oben die Kurve, das geht so und dann ist die Ölkrise, es geht ein bisschen so und dann ist Wirtschaftskrise 2008, geht so und dann geht die Arbeitslosenzahl Covid und die geht so. Ganze Seite der New York Times bis runter, also Print.
Ja, vor allem die kriegen im Krankenstand nicht mehr Geld.
Die kriegen nichts.
Also die kriegen bei Urlaub
nur Sicki. Und es ist jetzt wahrscheinlich sogar relativ wurscht, was die Grünen und die ÖVP in Österreich tun. Es ist ja rundherum sozusagen toxisch. Das heißt, das Einzige, was man tun müsste, wäre jetzt eigentlich Italien und all diese Länder aufzufangen. Das, was Merkel will. Wer ist dagegen?
Der Herr Kurz.
Der Herr Kurz.
Wie ist es erklärbar, dass er, also ich bin ja so aufgewachsen und ihr wahrscheinlich auch, dass man... Die Wirtschaft wird von der ÖVP vertreten. Ist so. Das war immer gesetzt, die Bank, die freien Berufe, Notare und so weiter und Anwälte waren ein bisschen bei den Freiheitlichen, weil es während dem Studium zu den Schlitzer wurden. Ja. Aber das war eigentlich immer Wirtschaftspartei und bezeichnet sich selbst als Wirtschaftspartei. Jetzt könnte man polemisch sagen, gut, sie sagen, sie sind christlich und wenn ich mir die Flüchtlingsfrage anschaue, könnte man auch fragen, wo das christlich ist. Aber wie kann das sein? Wird das von Leuten geschrieben, irgendwelchen Beamten, die noch nie ein Unternehmen geführt haben oder wie erklärt ihr euch das? Dass das so weit weg ist von der Realität und bei niemandem ankommt, weil die Richtlinien so komisch sind, dass du quasi nur Geld kriegst, wenn du eh schon hast.
Naja, ich sage einmal, ich nehme jetzt ein Beispiel her. Ich muss alles ein bisschen ins Wirtshaus eine fokussieren, also vergleichen. Ganz einfach, ich habe 3 Jahre lang in einem karibischen Land gelebt und ich habe 3 Lockdowns erlebt. 2 Truppenstürme, ein Hurricane. Und was macht man, wenn sowas daherkommt? Man muss zusperren. Was macht der Staat? Man hat Maßnahmenpakete geschnürt, immer wieder aktualisiert. Was tut man, wenn ein Betrieb zusperren muss? Wie kann man ihm helfen? Kann man es sich leisten, der Wirtschaft zu helfen? Und. Was wir gemacht haben, was bei uns passiert, und das habe ich auch mehreren Leuten schon gefragt, wie kann das sein, dass man in Europa geglaubt hat, eine Epidemie oder Pandemie ist nur in China oder in Afrika, ist das Erste. Und das Zweite ist, wie kann man ein Gesetz vergessen zu aktualisieren? Ganz einfaches Beispiel, wenn du zu mir ins Wirtshaus kommst, eine Speiskarte findest vom Jahr 2002, da drinnen steht, weil ich vergessen habe, die zum Wechseln, steht das Krügel Bier mit 2,70 Euro. Das hat es damals gekostet. Jetzt kostet es 4,10 Euro. Wer von uns hat recht? Du zahlst. Du zahlst der Bier um 2,70 Euro. Wenn ich geschlampert bin, meine Speisekarte zu wechseln. Und um jetzt die Grätze zu umschaffen, man hat in Österreich vergessen, die Speisekarte zu wechseln. Man hat ein Epidemiegesetz zum Schutz der Wirtschaft aus dem Jahr 1950. 1950 haben wir 5 Millionen Einwohner in Österreich gehabt, damals mal bi. Man hat nicht damit gerechnet, dass das ganze Land vielleicht zusperren muss. Und dann, man hat schlichtweg das nie aktualisiert und man geschaut nach dem Beispiel, dass man rechtzeitig darauf schaut, dass man es hat, wenn man es braucht. Das kennen wir ja alle. Und jetzt kommen wir drauf, dass wir das Gesetz stürzen müssen und innerhalb von 2-3 Wochen einen Bürokratieverlauf, sage ich einmal, durchdrucken, das normalerweise ein halbes Jahr braucht. Jetzt kommt man drauf, dass man das stützt.
Es ist auch politisch, was passiert. Ne?
War das richtig, dass man das Epidemiegesetz?
Nein. Wir haben das Epidemiegesetz, ich bin ja im Nebenberuf Jurist, das Epidemiegesetz war im Grunde genommen eine Entschädigung dafür, dass der Einzelne zum Wohle der Allgemeinheit seinen Betrieb schließt. Das heißt, das, wo die Regierung jetzt von Hilfe spricht, ist nicht Hilfe, sondern es ist Schadensersatz. Er muss sein Wirtshaus zusperren, um die Allgemeinheit zu schützen. Und das ist jetzt sozusagen, und das ist der politische Moment, den keine der linken Parteien eigentlich über die Rampe bringt, nämlich, dass sie eine Entrechtung stattgefunden hat. Aus dem Schadenersatz wird ein Hilfspaket. Wir reden dauernd von Hilfspaket. Und man macht die Unternehmen zu Bittstellern, die dankbar sein müssen, die dem Herrn Kurz sozusagen Bekundungen, Klein Walsertal geben müssen, weil sie jetzt sozusagen eine Hilfe bekommen. Es ist aber keine Hilfe, es ist eine Form von Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit gewesen. Und daher muss man irgendeinen Richter zum, genauso wie bei den Künstlern. Das ist kein Hilfspaket. Also das Wort Hilfe ist falsch, weil wir haben es ja nicht mit einem schlecht wirtschaftenden Unternehmen zu tun oder mit jemandem, der Hilfe braucht, weil er irgendeinen Schicksalsschlag hat, sondern weil er nicht sein Geschäft schließen musste. Zum Wohle der Allgemeinheit.
Was wird im Umkehrschluss bedeuten, dass du Hotellerie, Gastronomie, gerade in touristischen Lagen wahrscheinlich, Diskothekenbesitzer, Go-Kart-Hallen, war gestern ein Beispiel auf Facebook, die musst in Wahrheit, bis es einen Impfstoff gibt oder ein wirksames Medikament durchfüttern, weil die werden kein Geschäft machen können.
Genau.
Und die Frage ist ja, was ich nicht verstehst, du mal nach der Wirtschaftskompetenz der ÖVP gefragt.
Das will ja die Fluglinie auch.
Ne? Ja, aber das ist ja das Lustige, weil eines der Argumente, das Epidemiegesetz zu ändern, ich habe es nur im Ohr, war, wir wollten nicht, dass große Konzerne in den Genuss der Zahlungen kommen, jetzt ist die Deutsche Auer kein Kleinstunternehmen im engeren Sinne.
Aber selbst die großen Konzerne, jetzt wenn ich so schlagwortartig rede, die Konzerne, wer sind denn die Konzerne? Das sind ja auch Leute, die dort beschäftigt sind und die jetzt sozusagen krachen gehen und ihre Arbeitsplätze verlieren und die FÖS 20.000 Arbeiter in die Kurzarbeit schickt und einen Hochofen niederfährt, dann ist das ein Konzern. Also das Gequatsche, die großen Konzerne kriegen und die kleinen nicht. Auch die großen Konzerne werden entschädigt. Und darum ist das ein vordergründiges Argument, wo so ein bisschen das, wie soll man sagen, das linkspopulistische Gequatsche sich trifft auf eine Regierung, die eigentlich ganz gern hätte, dass sie den Markt neu aufreißt. Und wenn wir jetzt anschauen, wer das Krisen, die das Wiederhochfahren macht, wer ist das? Das ist die Frau May Bochtler, die bei Boston Consulting war, mit B, nicht mit P, und aus der Welt der Unternehmensberatung kommt, kein Gehalt bezieht, der Job wurde nie ausgeschrieben, die dort sitzt ehrenamtlich und ehrenamtlich jetzt das Land neu aufreißt, ich glaube das nicht. Ja. Wir haben es zu tun mit einer politischen Konstellation, wo wir auf der einen Seite die Grünen haben, die relativ unerfahren sind, die sind bitte vor 5 Monaten noch in der Opposition gesessen, die haben keine Erfahrung, und wir haben eine ÖVP, die aus sehr jungen Menschen besteht, die alle entweder aus der LSE oder von McKinsey kommen und sich einen Beraterstab bilden, fernab jener Institutionen, die eigentlich das Land sozusagen, jetzt hätte ich schon gesagt, aufgebaut haben, aber verwaltet haben.
Zumindest
verwaltet kennen. Haben. Ja, verwaltet und kennen. Ja. Also die Sozialpartnerschaft und die Gewerkschaften und all diese Organisationen, die eigentlich die letzten Jahre diskreditiert wurden. Und das ist ein Paradigmenwechsel, der da gerade stattfindet.
Aber wie gibt es das, du bist ja da wirklich nah dran, wie gibt es, dass man sagt, es wird allen geholfen, kostet es, was es wolle? Und die Leute rufen aber ständig an, die, mich, Herrn, jeden und sagen, hörst, ich krieg nichts. Keiner schaut auf mich.
Naja, sie kriegen eh was, sie kriegen ja 500 Euro. Nicht? Meine Nachbarin, ein Unternehmen, hat ja 500 Euro gekriegt, nicht? Und mit dem hat sie dann einen Monat lang leben dürfen mit ihrem Mann. Es ist, und die Frage ist, wie lange es dauert, bis das die Leute durchschauen. Es ist das, was die Politik spricht und das, was sie tut, fällt auf einmal 100% auseinander.
Das muss ich was mit einem Land machen. Ja, also wenn du heute.
Also ein Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice, ein relativ hochrangiger, hat gesagt, die Republik, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr. Schon vor 2 Monaten gibt es nicht mehr. Es wird man lese irgendwie ausländische Wirtschaftszeitungen, es wird eine riesige Pleitewelle kommen. Es wird dieses Land, so wie wir es kennen, nicht mehr geben. Vor allem die Tourismusregionen. Es hängt jetzt davon ab, ob die Touristen hineinkommen. Aber was heißt das, wenn wir haben ja alle in der Schule den Multiplikatoreffekt gelernt. Ne? Wenn du kein Hotel hast und keinen Gast, hast du keine Semmel am Frühstückstisch, hast du keinen Bäcker, hast du keinen Bauer, hast du keinen Müller, hast du keinen, der das Feld bestellt, hast du niemanden, der den Traktor verkauft, hast du keinen Stallarbeiter, der das Essen schmiert und so weiter. Ja, also so fliegt es um.
Das größte Problem, was noch keiner checkt, ist, die Leute fühlen sich ja verarscht, glaube ich. Also wenn du jetzt hörst, ich meine, das berühmte Beispiel, das du aufgebracht hast, war ja das mit dem, wo darf ich spazieren gehen. Mhm. Wenn ich zu dir spaziere, darf ich dann hinein. Jetzt sagt der Nehammer immer, er möchte seine Eltern wieder umarmen.
Das sagt er immer, ja.
Sagt er immer, jetzt gibt es Juristen, die sagen, naja, mit der Privatwohnung.
Kann er seine Eltern umarmen, ja.
Warum erzählen die dann ständig? Der Kurz hat ja auch gesagt, ich habe Angst um meine Eltern etc. Man geht nicht zum Friseur, er hat trotzdem geschnittene Haare gehabt die ganze Zeit. Also auch ein Gottesbeweis letztlich. Die Frage ist, wieso ist das ausgehen? Weil du kannst nicht die alten Leute jetzt ein Jahr einsperren oder eineinhalb Jahre. Warum sagt man den Leuten, sie dürfen nichts tun und dann kommt der Gericht her und sagt, hättet ihr eh, wir dürfen hätsch, hätsch.
Naja, wir Juristen haben das immer schon gewusst. Nicht? Nur man ist beschimpft worden auf Twitter, wenn man gesagt hat, ihr dürft rausgehen. Es war ja eigentlich sehr einfach. Du
ich habe dich immer auch beschimpft.
Ja, ich weiß. Ja. Jeder hat mich beschimpft. Ich habe immer gesagt, du darfst rausgehen, du musst nur einen Meter Abstand halten und in öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen Räumen eine Maske tragen. Das ist es. Nur öffentliche Verkehrsmittel durftest du nicht zu privaten Zwecken benutzen, sondern nur zu diesen Notzwecken. Das war's. Es war eigentlich relativ einfach. Man nennt es mittlerweile in der Juristerei Fake Law. Also es gibt nicht nur Fake News, sondern es gibt sogenannte Fake Laws. Das heißt, ein Regierungsorgan verkündet ein Gesetz, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das ist ein sehr interessanter Moment, den wir da gerade erleben. Also ein Kanzler stellt sich hin und sagt, es gibt nur drei Gründe, warum sie raus können, verschweigt aber den vierten, der eigentlich die anderen drei Gründe aufhebt. Nämlich, du darfst jederzeit rausgehen, wenn du einen Meter Abstand hältst.
Und das meine Mutter ist völlig ausgezuckt, genau. Weil wir es wie in Hugo gekriegt haben, war Ausgangssperre, die wollten im Waldviertel besuchen kommen. Nein, ist jetzt nur ein Hund, ne? Aber die ist völlig ausgezuckt, dass du gehört hast im Fernsehen, man hätte eh dürfen. Und wir haben immer gesagt, nein, bitte, gefährlich, weg. Ja? Aber das heißt, das ist ja spannend, weil Fake Law habe ich noch nie gehört, das heißt, die Regierung tut so, als gäbe es ein Gesetz.
Genau, das es aber gar nicht gibt. Genau. Und jeder glaubt es. Und in dem Fall ist es besonders befit. Weil wie war das? Kurz wollte, dass man aus drei Gründen nicht das Haus, also aus drei Gründen rausgeht. Arbeiten, Notfall, Ernährung.
Genau.
So, das waren die drei Gründe. Und dann sind die Grünen gekommen von hinten und gesagt, wenn wir das machen, haben wir 100.000 eingeschlagene Schädel, weil die Leute werden sich umbringen in den Wohnungen. Daher fügen wir noch einen Grund ein, nämlich du kannst hinausgehen. Nein, das haben sie nicht gesagt. Du kannst hinausgehen, alleine, immer, sofern du einen Meter Abstand hältst, zu keinen Hausgenossen. So, das haben sie hineingeschmuggelt als Ziffer 5. Das hat natürlich die anderen drei Gründe ad absurdum geführt. Ne? So, das konnte der Kurz aber öffentlich nicht zugeben, weil dann hätte er sagen müssen, die Grünen haben einen Verhandlungserfolg gefeiert, weil eigentlich, warum soll ein Mensch nicht allein über die Alpen spazieren? Ist ja völlig wurscht, warum soll er nicht allein Border gehen? So, und das hat die ganze Regierung durcheinander gewirbelt und das haben die Journalisten nicht erkannt, das haben nur wir Juristen erkannt. Wir haben das immer gewusst, darum sind auch nur so Juristen auf die Straße gegangen. Und die nicht einmal die Polizei hat es gewusst, weil die Polizei hat diese Fake Laws vollzogen. Die hat Motorradfahrer bestraft, die mit dem Motorrad in den Wienerwald gegangen sind. Die hat Leute bestraft, die irgendwo am Bankerl gesessen sind, weil sie gesagt haben, ihr hältst den Sicherheitsabstand nicht ein, nur durch Sitzen. Das wird jetzt alles aufgehoben, weil die Gerichte, dort sitzen auch wieder Juristen, haben das geschnallt. So, das ist Fake Law, ja? Management by Fake Law. Es wird einfach etwas verkündet. Und so ähnlich ist es, wenn du Gesetze
erlässt. Die Familie hat sich umgebracht, weil es die Isolation nicht ausgehalten hat. Was glaubst du, was mit der Familie los ist, wenn die jetzt sehen, den Kurz im kleinen Walsertal herumspazieren? Ohne Abstand, ohne Masken, ohne was? Und dem Nachhinein dann erfahren, na, wir hätten die Tante eh besuchen können, dann hätte sie den nicht heimgetragen. Die sind die Donner gegangen.
Das ist dasselbe bei uns jetzt ein ganz kurzes Beispiel. Du darfst jetzt privat bei dir 30 Leute einladen. Ich darf der Catering liefern, aber wir dürfen nur zu viert auf den Tisch sitzen. Bei mir im Gasthaus. Wir sitzen übrigens zu dritt auf den Tisch und wir brauchen keinen Sicherheitsabstand. Das ist also die Regeln.
Aber obwohl wir nicht im gemeinsamen Haushalt leben?
Nein, du darfst in ein Wirtshaus gehen, wir sind gerade in einem Wirtshaus, wir dürfen da noch beim vierten dabei sitzen haben und minderjährige Kinder, wenn dazugehören.
Der Hugo.
Ja, der Hugo. Ja. Der Hugo, der darf jetzt dazu sitzen. Aber wenn du sagst, 20 Leute da in Säu jetzt.
Geht sie nicht aus?
Nein, geht sie nicht. Bei dir zu Hause, ja. Darfst du machen, was du willst.
Wenn es dir jetzt aufgestellt hätte, jetzt kann man, schauen wir mal, jetzt bist du mal safe. Vielleicht.
Jetzt schauen wir. Dabei bis 20 bin ich mal drüber.
Okay. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt deine Situation vorstelle, oder die Situation in meinem Freundeskreis von Unternehmen, die es wirklich aufstellt, ja, wenn mir im Leben was so Einschneidendes passiert, so oft wird dann das nicht passieren im Leben, ist eine historische Situation, dann suche ich mir einen Schuldigen. Weil ich selber weiß ja nicht.
Ja.
Ist ja politisch ist ja nicht gefährlich.
Ja, die Freiheitlichen haben schon Schuldigen, das ist die Asylantenseuche.
Ja, klar.
Die ÖVP hat schon Schuldigen, die Stadt Wien, das rote Wien.
Ja.
Die Grünen haben die Lunacek.
Du wirst zum Klosen.
Und die Neos haben noch keinen.
Aber das schwarze Peter-Spiel wird ja weitergehen. Wer hat den schwarzen Peter? Am Ende des Tages muss der doch, wenn die jetzt nicht wirklich das Geld bald zu den Leuten rausbringen, muss das doch an dem Kurz und dem Blümel und dem Kogler, die können alle absalutieren normal. Oder glaubst du, dass die durch schadensfrei durchkommen und man sagt, das war ja...
Ich glaube, dass die Leute, so wie bei ihm, nicht? Also er macht ein Wutvideo und 5 Minuten später ruft Sebastian Kurz an. Das ist natürlich wahnsinnig geschickt, weil Kurz kommt damit auf die Titelseite der Neuen. Nicht? Kurz meldet sich und sieht nach den Dingen und so. Aber wie es langfristig geht, dafür interessieren wir uns nicht mehr. Hm?
Da, weißt du mich gefragt hast, was erwarte ich mir?
Ja.
Auch wieder Wirtshausbeispiel. In jeder Firma, bei euch in der Redaktion wahrscheinlich nicht anders. Jetzt ist ein Service, ein Mittagsservice, sagen wir auf Deutsch, ich hoffe, ich darf reden, verkackt.
Es verschissen,
ist verschissen. Es haben sich Leute aufgeregt, es war der Wurm drinnen, Bestellungen, kennt man alles. So, was machen wir? Entweder halte ich nach dem Service die Wahl zum Mitarbeiter des Monats Wahl ab, oder ich setze mich mit meinen Leuten zusammen und sage, wie machen wir es besser. Was ich mir erwarten würde, wer von nicht nur Regierung, sondern Parlament, setzt euch zusammen und hakelt und habt nicht mit einem Auge die Wien-Wahl im Blickwinkel. Weil das passiert jetzt gerade. Man redet am Thema vorbei. Man hat die Wien-Wahl, man kümmert sich, jeder hat sein Thema, jeder hat seinen Schuldigen. Und dass man sagt, okay, was können wir aus dem jetzt rausziehen, wenn eh schon die Hütte gebrannt hat. Was können wir da machen? Das erwarte ich mir jetzt. Und ganz kurz, ich habe nämlich, wir haben da, der Florian ist ja ein guter Stammgast und da ist der Udler.
Und da der beste Udler.
Ist das compliance-technisch drin? Oder ist das?
Ich zahle meinen Udler immer.
Ja.
Ich zahle den immer.
Gut, das wird also, bei dem Gehalt sich ausgehen. Ja. Ich darf es jetzt nicht angreifen, weil sonst hätten wir
aufregen. Ja, stimmt.
Wir sind auf dem Tisch, das dürfen wir eigentlich.
Also
wir
sind das ist wirklich ein wahnsinnig guter Udler. Man trinkt ja sonst keinen Udler, aber der
und
Udler.
Der Sebastian Kurz hat mir, er hat mir geholfen, ja. Das Bundeskanzleramt hat mir geholfen. Und hat mir, er hat mir versprochen, er kommt auf ein Schnitzel.
Ja.
Und im Video habe ich gesagt, ich packe Alufolie ein, also wenn er Ding. Habe ich mit, ich habe das Schnitzel in der Alufolie da.
Das kriegt der Hugo.
Und kriegt der Hugo. Ja, das ist das Schnitzel in der Alufolie. Und wenn der Herr Kurz.
In der Form von Österreich, ne?
Ist, nein, das schaut aus wie.
Oder Italien, ne?
Das ist also ein Metro-Fertigschnitzel, oder?
Nein, da, nein. Na, das ist. Na, da, nein, um Gottes Willen. Das ist. Boah, meine Ehre. Ehrlich. Und nein, wenn der Herr Kurz zu mir vor Schnitzel kommt, ich mache keinen Medien-Dam-Dam, aber eines habe ich ihm Florian versprochen: am Nachbartisch sitzt er mit einer Flasche Udler. Und das möchte ich gerne dann sehen.
Mit dir. Wir können da kommen.
Mit dir.
Ja, mit mir gemeinsam.
Kommst da.
Ich glaube, dass der Sebastian und ich durchaus grundsätzlich eine Beziehung zueinander haben können. Ob man dann am Standesamt anruft oder die Rettung, weiß ich nicht. Aber es könnte man sich auch schauen, glaube ich. Zumindest komme ich nach Reckerwinkel. Auf jeden Fall. Es wäre ja heute jemand zu uns kommen, der Betutschnik-Hans, also der Wolfi Feist, jetzt ein Kabarettist aus Kärnten. Nur typisch Kärntner, schaut er in der Früh nach, erstens, ob es die Kurskäber schon gekriegt hat, und zweitens, wie viele Kilometer sind es da nach Moorbad? Wie viele Kilometer sind es nach Moorbad? Habo, hey, die Milch beim Möhen sauer, keine Ahnung, ich fahre mein Auto. Also müssen wir ihn fragen, den Hans, Hans, wie geht's denn? Was tut's in den Kärnten, hä?
Ja, grüß den Kohle miteinander. Servus Rudi, habe die Ehre Florian. Grüß dich Roland. Ich hab's ja sehr schön beieinander da draußen, muss ich sagen. Ja, man, was hast du noch vom Bauernhof? Was ist das? Schafrillen oder was habst du da? Boni. Ja, aha. Ja, eh lieb, gell, also.
Hans, danke, aber wir haben ja jetzt eine neue Kulturstaatssekretärin, eine Staatssekretärallee haben wir, eine Staatssekretärallee, das Meierallee, Andreallee ist jetzt Staatssekretärin, das Lunacek ist weg, ja, jetzt frag mal deine Schweinerlern und die Kühe und dein Gewissen, wird's jetzt besser für die Künstler oder nicht? Ha? Bitte um Antwort.
Ja, eine neue Kulturstaatssekretärin haben wir, Ja, eh lieb, aber bringt halt auch nicht viel, wenn ein Finanzminister auf den Geld umhuckt, ist wie die Bruthein auf den Ei. Ja, und diese Lockerungen, was sie jetzt gemacht haben, mit denen kannst du ja kein Reiben gehen in Wirklichkeit. Ja, weil, was heißt denn das theoretisch? Theoretisch heißt es jetzt schon, dass ich als Kabarettist vor 100 Leuten auftreten darf. Ja, aber ganz klar sagen sie nur runter, welche Bestimmungen auch noch da mit zuhängen, nicht? Also theoretisch heißt das jetzt dann, dass du im Eingangsbereich überall Plexiglasscheiben brauchst, du brauchst ein verstärktes Belüftungssystem im Saal drinnen, 1 Meter Abstand zwischen den ganzen Sessel, getrennte Ein- und Ausgangsbereiche. Ja, ich meine, das ist ja, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite dann zum Beispiel in die Flugzeuge, da muss kein Platz freigehalten werden. Ja, da darf die Mittelreihe, da darf alles verkauft werden, da darf die Flugzeuge anschäbern, ist wie ein Batterielegehändler anstalten. Ja, da ist wurscht, weil anscheinend der Virus da nicht auffährt in die Luft oder wie, nicht? Und bei den Kabarett- und Theaterbühnen haben sie Angst, weiß nicht. Ich weiß nicht, vor was sie Angst haben. Glauben sie, dass die Zuschauer sich gegenseitig ablutschen und hinten werden sitzen? Ja? Man, überhaupt geht es ja sowieso nicht aus. Ich meine, wie schaut denn das jetzt dann aus? Ne? Theoretisch heißt das jetzt dann durch diese Regelungen, dass du in einem Saal, wo du normalerweise 400 Leute reinkriegst, jetzt dann gerade einmal 100 Leute reinlassen darfst. Ne? Dann kommst du raus auf die Bühne, schaust da in den Saal vor die hoplalen Leute, jeder mit seinen Stofffetzen in der Pappen, wie soll denn da eine Stimmung aufkommen? Ja? Das bringt ja nichts. Und vor allem, wer soll denn das veranstalten, bitte Gorschen, ja? So ein Saal kostet gleich mal 1.000 Euro, ja? Diese Lockerungen und Regelungen, was die haben, das bringt maximal was für die subventionierten Großbetriebe, ja? Man kann schon sein, dass dann Ende des Sommers die Salzburger Festspiele daherwackeln werden und sagen, ach, wir konnten heuer beim Jedermann nur halb so viele Karten verkaufen, wir brauchen mehr Geld. Dann kann schon sein, dass der Kanzler sagt, kein Problem, wir verdoppeln euch eine Kulturförderung. In Zukunft kriegst du ja 56 Millionen Euro, da habt ihr, während auf der anderen Seite die kleinen Kulturvereine und Kulturveranstalter im Regen stehen gelassen werden. Wobei, was heißt im Regen stehen gelassen? Die Kleinen, die stehen in der Jauchen bis zur Nasenspitzen, ja? Ich kenne Veranstaltungstechniker, die von ihren Verwandten Geld ausleihen gehen müssen, damit sie die Miete zahlen können. Ja? Ich kenne Veranstalter, die kurz vor dem Konkurs stehen, die von der Bank nicht einmal mehr einen Kredit kriegen, damit sie diese Sozialversicherung zahlen dürfen. Ja? Und jetzt heißt es wieder, seit einer Woche her schon wieder, den Kulturschaffenden wird jetzt rasch geholfen, ja, ein Konzept wird schon rasch ausgearbeitet und... Nichts mehr gehört, nicht? Renele wieder groß, ja? Nicht, hörst du nichts, ja? Weder die Kulturstaatssekretärin, war die schon bei dir daheim, nicht? Bei mir war sie noch nicht, ne? Oder der Kanzler, ja? Ich meine, überhaupt der Kanzler oder dieser kleinen Walsertaler Ehrenbürger da, ne? Der kümmert sich um die Auer, ja? Der kümmert sich um die Post, damit sie genug Leasingarbeiter vom Bundesheer kriegt. Ja, der Kanzler kümmert sich, dass die Kronenzeitung 2,7 Millionen Euro, hinten nachgeschoben kriegt, und umgekehrt sind den ganzen Politikern und den Kanzler die kleinen Kulturschaffenden ja nur sowas von wurscht. Ja? Aber ich muss jetzt aufhören zu reden, weil sonst rege ich mich gar noch auf. Also, wunderschöne Grüße aus da ins Waldviertel und vielleicht sieht man sich bald wieder mal. Pfiat euch!
Ja, ich meine, hast du nicht gehört, der Bedutschne Hans sagt dir dasselbe wie wir. Meine Damen und Herren, Bussi Fussi, das Leben ist kein Bauernhof. Wir machen das da mit lauter honorarfreien Künstlern. Kann der Gerald Fleischiger. Der Gerald Fleischiger ist unser Regisseur und der Gerald Fleischiger hat eine zentrale Rolle. Gerald, du musst jetzt herkommen, nämlich. Der Gerald hat jetzt eine halbe Stunde auf den Hugo aufgepasst, während er geschrien hat. Also, Freunde der Blasmusik. Bussi Fussi, das Leben ist kein Ponyhof. Wird produziert im Ponyhof Holzmühle. Das habe ich schon gesagt. Wir stellen jetzt jede Woche da ein Viecherl vor. Und dankenswerterweise gibt es Menschen wie den Roland und den Florian und zumindest den per Video, den Hans, die heute da aufgekommen sind. Es kommen Leute wie der Manuel Rube, Seiler und Speer werden kommen. Wir machen uns da richtige Hetz herum. Nur meine Kameraleute, Schnittleute, die Autoren, die hängen alle in der Luft. Wir werden da in den nächsten Sendungen einmal schauen, wie wir da Geld aufstellen können, weil es gibt genug Leute draußen, die eh nicht wissen, was mit dem Geld tun. Da meine ich jetzt nicht die Frau Meich-Bochtler oder den Herrn Blümel, sondern da meine ich anständige Leute, die sagen, okay, da zahlen wir ein bisschen was ein, das werden wir machen. Was kann man jetzt tun? Sie sind es gewohnt von Bussi Fussi, als es noch gelaufen ist am Milliardenkonzernsender, dass ich immer eine Botschaft zum Schluss habe. Meine Botschaft ist ganz einfach, schaut in die Schweiz. Dort haben sie den Unternehmen 10% vom Jahresumsatz innerhalb von 10 Minuten aufs Konto ausgezahlt als Kredit und haben gesagt, wir schauen uns das an in ein paar Jahren, weil prüfen können wir noch immer. Und das haben sie mit einem guten Grund gemacht. Warum? Wenn ich heute am Wirten wie dem Roland 20, 30, 40.000 Euro gebe und sage, du brauchst keine Zinsen zahlen, Laufzeit schauen wir uns irgendwann einmal an und wir schauen uns an, ob du einen Anspruch auf Förderungen gehabt hättest, dann kommt der jetzt mit der Liquidität in kein Problem und kommt drüber. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir das Geld schnell zu den Leuten kriegen. Und zwar egal wie viel Geld, weil Leute, die jetzt mit 50 arbeitslos werden, kann jeder rechnen, was die uns bis zur Pension kosten und was es für die Wirtschaft heißt und für eine einbrechende Konjunktur, wenn wir ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr haben, die nur 55% vom Letztgehalt kriegen und dann in die Mindestsicherung rutschen. Also, bitte! Ich trete euch jede Woche von da herum, es wird eine riesen Gaudi, es werden Bands aufkommen, wenn ihr Schulbands habt oder irgendein Chor, können gern sein, weiß ich nicht, Selbsthilfegruppen, völlig wurscht, alle auf da am Bonnyhof, hier hat der Wahnsinn sein Zuhause. Und den Politikern sage ich, schaut, dass das Geld rauskommt, weil mir das Leben überhaupt nichts zu kritisieren und das Land funktioniert halbwegs, aber so schaut es nicht aus. Bis nächste Woche. Bussi, Hugo und Bussi, Fussi.